Ich bin dem Herrn dankbar, dass er nach der Absage im vorigen Jahr es doch schenkt, dass wir uns dann in diesem Jahr sehen dürfen. Und ich möchte euch herzlich danken für euer Verständnis, das ihr hattet, als ich wegen Krankheit in dem vergangenen Jahr einen Tag vor dem ersten Abend dann absagen musste. Herzlichen Dank nochmal für euer Verständnis. Wir wollen uns heute Abend mit Gottes Wort beschäftigen, in dem Sinne, wie wir es auch in unserem Lied zum Ausdruck gebracht haben. Das Ziel des Dienstes sollte der doch oder das doch sein, dass die Person des Herrn Jesus vor unseren Blicken steht, aber auch, dass wir in unserem tagtäglichen Leben mehr als Christen leben. Wir bekennen den Namen des Herrn Jesus, wir bemühen uns so im Alltag, aber darf ich einmal fragen, woher kommen so viele Schwierigkeiten, die wir in unserer Mitte haben? Und eines, was mich besonders erschüttert und dich vielleicht auch, woher kommen die vielen zerbrochenen Ehen in unserer Mitte? Ein Jahr verheiratet und die Ehe ist zu Ende. Bis hin, dass man schon Silberhochzeit gefeiert hat und die Ehe geht in die Brüche. Ich habe für heute Abend keine Universal-Ideallösung. Aber mit des Herrn Hilfe möchte ich versuchen, Gottes Gedanken noch einmal aufzuzeigen, was er gerne von dir, lieber Bruder, als Ehemann und von dir, liebe Schwester, als Ehefrau erwartet. Aber ich möchte auch gerne meine lieben jungen Freunde ansprechen. Dich, liebe junge Schwester, die du gerne heiraten möchtest, dich, lieber junger Bruder, der du nach einer Schwester Ausschau hältst. Möge der Herr sein Wort heute Abend segnen, die richtigen Gedanken schenken und aussprechen lassen, damit jeder etwas mit nach Hause nehmen kann, damit unser Leben ihn preist. Wenn wir an die Patriarchen, an die drei Patriarchen im ersten Buch Mose denken, dann fällt uns zuallererst wer ein? Und ich denke, nicht nur, weil er mit A anfängt, sondern weil er als der große Glaubensmann vor unseren Blicken steht, denken wir an den Abraham. Und wenn wir an seinen Glauben denken, dann haben wir doch Probleme, uns mit ihm zu vergleichen, oder nicht? Darf ich das nochmal in Erinnerung rufen, wie das mit dem Abraham war, nur ganz kurz? Der war ein Götzendiener. Der lebte in Ur in Chaldea. Und dieser Mann hatte seine Religion, denn dort in Ur in Chaldea betete man den Mond an und andere Götzen. Aber das war das Zentrum der Anbetung des Mondes. Und dieser Abram, so hieß er damals noch, war einer von denen, die sich sicherlich auch vor dem Mond niederbeugten. Und dann geschah etwas, dass der Gott der Herrlichkeit ihm erschien. Oh, das macht mein Herz so froh. Dieser kalte Mond, das hat dem Herzen Abrams sicherlich nie etwas gegeben. Dieser kalte Mond, den er anbetete, der hat nie mit ihm gesprochen, der hat nie seinen Willen geäußert. Dieser kalte Mond hat nie sein Herz erwärmt. Aber dann erscheint wer? Der wahre Gott der Herrlichkeit, erscheint diesem Mann. Und warum ausgerechnet diesem? Ich weiß es nicht. Oder weiß ich es doch? Auf jeden Fall erschien der Gott der Herrlichkeit dem Abraham nicht, weil es ein ganz besonderer Mann gewesen wäre. glaube ich nicht. Der Gott der Herrlichkeit erschien dem Abraham aus reiner Gnade, weil Gott sich ihn ersehen hatte, als, darf ich so sagen, Grundstock seines zukünftigen Volkes. Warum? Oh, das werden wir vielleicht erfahren, wenn wir einmal bei dem Herrn sind. Aber auf jeden Fall reine Gnade. Warum bist du eigentlich gerettet und ich? Hatten du und ich irgendetwas, was wir hätten Gott vorweisen können und sagen können, schau her, Gott im Himmel, ich habe einige Pluspunkte aufzuweisen. Nimm mich an. Sind wir so gekommen? Nein, wir sind gerade anders herumgekommen. Wir hatten nur Minuspunkte. Wir hatten überhaupt nichts, Gott vorzuweisen. Überhaupt nichts. Dass du und ich heute Abend hier sein dürfen, ist nichts als reine Gnade. Ich möchte so gerne, dass uns das wieder neu bewusst wird. Wenn man vielleicht gläubige Eltern hatte, gläubige Voreltern, ist man so in die Versammlung, wie man sagt, hineingewachsen. Irgendwann, ich hoffe, hat es in deinem Leben eine Bekehrung gegeben, dass du den Herrn Jesus angenommen hast als deinen persönlichen Heiland, dass du gesehen hast, auch als Kind gläubiger Eltern, ich bin verloren, ich brauche einen Heiland, ich habe Böses getan, und dass du ihn dann angenommen hast. Aber dann gehen wir so weiter, werden mit 16 getauft, mit 20 vielleicht zugelassen zum Brotbrechen, und wir leben so unser Leben ohne zu wissen und ohne wirkliches im Herzen tief zu bewegen und dankbar dafür zu sein, dass es nichts anderes ist als reine Gnade, die uns gerettet hat. Geschwister, warum ich und nicht mein Nachbar, der bis heute noch nicht errettet ist? Oh, wollen wir die Gnade rühmen, die dich und mich hat finden dürfen. Und dann bekommt dieser Abraham von dem Gott der Herrlichkeit den Auftrag, gehe aus deinem Land. Ja, aber wohin denn? Hast du eine Karte? Kannst du mir sagen, wie das Land heißt? Alles das hat Abraham nicht gefragt. Und Gott hat es ihm auch nicht gesagt. Gott hat ihm kein Navigerät an die Hand gegeben, damit er von Ur in Chaldea in das Land käme, das Gott im Auge habe. Nein, Gott hat ihm gesagt, ich werde dir das Land zeigen. Und dann brach Abraham auf, nicht ganz gehorsam, aber immerhin, er brach auf. Er ließ vieles hinter sich, nahm seinen Vater mit sich und den Lot und, ich bin davon überzeugt, noch eine große Dienerschaft. Da ging eine richtige Karawane los. Und ihr Lieben, sie hatten keinen Plan von Falk oder ADAC, wonach sie sich hätten ausrichten können, um in das Land zu kommen. Wenn die Leute in Ur in Chaldea fragten, ja Abraham, sag doch mal, in welches Land gehst du denn, wie heißt das denn? Dann hätte der Mann sagen müssen, ich weiß es nicht. Gott hat mir gesagt, der Gott der Herrlichkeit, der einen so tiefen Eindruck auf das Herz und das Leben des Abraham hinterlassen hat, der Gott der Herrlichkeit hat ihn überzeugt, dass dieser Gott der Herrlichkeit zu seinem Wort stehen würde und ihn in das Land bringen würde, wo er ihn hinbringen wollte. Wie das geschah? Schritt für Schritt, Tag für Tag in der Abhängigkeit. Ich denke, jeden Tag musste Abraham sich neu ausrichten lassen, wo sein Weg denn hinging. Und das war nicht mal eben um die Ecke von Ur nach Kanaan bis rauf nach Haran und dann nach Kanaan hinunter. Sind, denke ich, schon einiges über 1000 Kilometer, die dieser Mann dann gelaufen ist, ohne zu wissen, in welches Land, so sagt es Hebräer 11, er käme. Ihr Lieben, der hat Gott beim Wort genommen. Tun wir das auch? Nehmen wir Gott beim Wort? Er ist dort angekommen, wo er hinkommen sollte. Und wir wissen, Abraham hatte nicht nur Glaubenshöhen. Und Gottes Wort versteckt uns nicht die Glaubenstiefen, möchte ich einmal sagen. Die Tiefe, wo er im Kleinglauben, im Unglauben gehandelt hat. Gottes Wort verbirgt uns nicht die Hagar, nein. Aber Gottes Wort zeigt uns auch Moria, wo er den Liebling seiner Seele, möchte ich sagen, diesen Isaak, den Eingeborenen, den du lieb hast, so sagt der Gott der Herrlichkeit zu ihm, nimm den, geh auf einen dieser Berge, den ich dir zeigen werde, es war Moria, und opfere ihn da selbst für mich. Was tut Abraham? Was tut Abraham? Gott hatte nicht gesagt, wann er gehen sollte. Aber er steht am nächsten Morgen früh auf. Und dieser Stammes oder dieser Fürst eines Nomaden, kleinen Nomadenvolkes, hackt selbst Holz, sattelt die Esel und macht sich mit seinem Sohn und einigen Knechten auf den Weg. Ihr Lieben, am nächsten Tag. Er hat nicht mit Gott irgendeinen Handel herausschlagen wollen. Kannst du mir noch 4 Wochen geben? Kannst du? Nein, er ist einfach gehorsam. Aber sollte denn nicht in diesem Isaak der ganze Segen, den Gott ihm gegeben hat, zur Auswirkung kommen und zur Weiterführung kommen? Wie kann denn Gott, der auf der einen Seite den Isaak gibt, nach 25 Jahren langem Warten, wie kann er den zurückfordern? Und wie soll es gehen? Wer soll denn dann der Erbe sein von all den Verheißungen, die Gott dem Abraham und seinem Samen nach ihm gegeben hat? All das mag in seinem Herzen vorgegangen sein. Hebräer 11 kommt uns wieder zu Hilfe. O liebe Geschwister, dieser Mann, der noch nie etwas von Auferstehung gehört hat, der ging im festen Glauben darin, ich opfere meinem Sohn, meinem Gott, dem Gott der Herrlichkeit, so wie er es von mir verlangt, das mag für ihn nicht leicht gewesen sein, ganz sicherlich nicht. Aber sein Glaube, sein Gehorsam, der ging so weit, dass er das Messer in der Hand hatte, seinen Sohn auf das Holz gelegt hatte und gebunden hatte, um diesen Sohn zu schlachten. Und Gott ruft, nein, du brauchst es nicht. Gott hat am Ende quasi des Glaubenslebens des Abrahams ihn adeln können, dass er ein Vorbild wurde von Gott, dem Vater, der seinen Sohn gibt, den Herrn Jesus, den Einzigartigen, den Eingeborenen, den Vielgeliebten. Und ihr Lieben, für ihn gab es keinen Widder da hinten im Dickicht, der für Isaak starb. Nein, für ihn gab es keinen Stellvertreter, weil er dein und mein Stellvertreter im Gericht Gottes sein würde, über die Sünde und über unsere Sünden. O Geschwister, was hat unser, dein und mein Heiland, was hat er leiden müssen von der Hand der Menschen? Sie haben ihn geschlagen mit Geißelhieben. Sie haben ihm ins Angesicht geschlagen mit Fäusten. Sie haben eine Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt und alles still und stumm hat er über sich ergehen lassen. Und dann haben sie ihn an das Kreuz genagelt. Menschenhände nageln die Hände des Heilandes an das Kreuz. Und ihr Lieben, er lässt es sich gefallen. Und das erste Wort, das er spricht, ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. O Geschwister, kann Liebe noch größer sein? Kann es eine Liebe geben, die größer ist? Dass er sich für dich und für mich dahingegeben hat. Menschen haben ihn geschlagen, aber in den 3 finsteren Stunden, da wurde er von Gott zerschlagen. Jesaja 53 fügt hinzu, es gefiel ihm, ihn leiden zu lassen. Kannst du das verstehen? Es war nötig, damit du und ich heute Abend hier sein könnten. Nein, mit diesem Mann Abraham, da trauen wir uns doch nicht so recht, uns zu vergleichen. Mit dem Isaak als diesem gehorsamen Sohn, der mit seinem Vater auf den Berg Moria ging, der sich bereitwillig auf den Altar legte, obwohl er genug Kraft gehabt hätte, seinen alten Vater daran zu hindern. Davon bin ich überzeugt. Das war kein kleiner Junge mehr. Es war ein herangewachsener Mann. Aber er legt sich in Gehorsam auf diesen Altar. Mit dem möchten wir uns auch nicht so sehr vergleichen. Aber dann gibt es noch einen dritten. Und das war der Jakob. Wie bitte? Mit dem wollen wir uns vielleicht vergleichen? Mit diesem Überlister? Hast du schon mal in dein Herz geschaut? So richtig tief hinein? Hast du nicht festgestellt, mit dem Mann habe ich Ähnlichkeiten? Ich muss das feststellen. Ich habe mit diesem Mann Ähnlichkeiten. Und genau mit diesem Mann und seiner Familie wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Wir möchten aus dem ersten Buch Mose, mit dem Kapitel 25 ab Vers 19 zu lesen beginnen. 1. Mose 25 ab Vers 19. Und dies sind die Geschlechter Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Paddan Aram, die Schwester Labans des Aramäers. Und Isaak bat Jehova für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und Jehova ließ sich von ihm erbitten. Und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihr, und sie sprach: Wenn es so steht, warum bin ich dies? Und sie ging hin, Jehova zu befragen. Und Jehova sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Inneren. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, am ganzen Leib, wie ein härner Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Und man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Knaben wuchsen heran. Und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Munde. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht, und Esau kam vom Feld und war matt. Da sprach Esau zu Jakob: Lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben, und wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach: Schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Bis dahin möchte ich zunächst aus Gottes Wort lesen. Der große Gott der Herrlichkeit, der dem Abraham in Ur in Chaldea erschienen war, hat dem Abraham einen Sohn verheißen. Und wir wissen, dass dieser Sohn nicht gleich kam. sondern dieser Mann Abraham wurde in seinem Glauben erprobt 25 Jahre lang. Und dann ist er schwach geworden und dann hat er auf das Wort seiner Frau gehört und ist zu Hagar, der ägyptischen Magd, eingegangen und dann kam ein Ismael zum Vorschein. Aber das sollte nicht der Sohn sein, das hat Gott gleich gesagt, nicht dieser, das wird nicht der Erbe sein, ich gebe ihn dir. Und dann musste Abraham warten. Und das ist ein Punkt, den du und ich, nein, vielleicht du doch, aber ich nicht so gut können. Ich kann nicht gut warten. Wenn die Ampel zu lange rot ist, dann denke ich schon, irgendwas stimmt hier nicht. Das müsste flotter gehen. Irgendwie warten, das gefällt uns nicht. Gott lässt Abraham warten, bis sein Leib eigentlich nach normalen menschlichen Gesichtspunkten nicht mehr in der Lage war zu zeugen und Sarah nicht mehr in der Lage war zu empfangen. Hoffnungslos. Kein Arzt könnte helfen. Aber der Gott der Herrlichkeit. Und dem hatte Abraham vertraut. Und ich habe schon gesagt, der Gott der Herrlichkeit steht zu seinem Wort. Und aus einem erstorbenen Mutterleib kommt ein Kind hervor, dieser Isaak. Oh, wie hat ihn Abraham geliebt. Und wie sah er in dem heranwachsenden Knaben den, auf dem Gottes ganze Verheißungen lagen. Er war der Verheißene. Lange Jahre gewartet, dann ist er gekommen. Und dann, wir haben schon an Moria gedacht, geschah das. Aber Abraham erhielt ihn gleichsam aus der Auferstehung zurück. Und ihr Lieben, dann hat sich Vater Abraham seine Gedanken gemacht über eine Frau für seinen Sohn Isaak. Und er hat gesehen, das kann keine von den Frauen Kanaans sein, von diesen heidnischen Völkern. Das kann keine für meinen Sohn Isaak sein, von diesen Frauen. Mögen sie schön sein, mögen sie reich sein. Nein, er ruft seinen Knecht Eliezer und sagt, geh zurück zu meiner Familie. Dort suche eine Frau für meinen Sohn. Und der Eliezer macht sich auf die lange Reise. Und er erfährt Gottes Hilfe. Und er erfährt, dass Gott da eine Frau schon für den Isaak vorbereitet hat. Eine Rebekka gibt es dort. Und diese Frau ist bereit, mit Eliezer zurückzugehen zu Abraham und ihrem zukünftigen Ehemann, dem Isaak. Ach, ihr Lieben, und dann lesen wir in Kapitel 24 am Ende, Vers 67. Und Isaak führte sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er hatte sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Ich möchte jetzt nicht in die prophetische Sicht gehen. Ich möchte einfach, dass wir die Dinge so nehmen, wie sie sich da abgespielt haben und Gott sie hat aufzeichnen lassen zu unserer Belehrung. Da ist ein junges Paar, sie haben sich lieb und für den Isaak, ja, ist es Trost, die Rebekka zu haben. Er hatte gerade seine Mutter verloren. Ach, die beiden haben sich lieb. Ja, so ganz vorne, ganz am Anfang der Ehe, nicht, da brennt die Liebe, da hat man sich lieb. Und wie geht's weiter? Nun, das werden wir noch morgen Abend vielleicht erfahren. Aber zunächst wollen wir das festhalten, sie haben sich lieb, diese beiden. Darf ich einmal fragen, lieber junger, verheirateter Bruder, hast du deine Frau noch lieb? Ich meine jetzt nicht nur körperlich, sondern lieb. Hast du sie lieb? Liebe, übrigens das erste Mal finden wir das Wort Liebe in 1. Mose 22 für den Isaak, der, den Sohn, den du liebst. Und das zweite Mal finden wir dieses Wort in der Verbindung zwischen Isaak und Rebekka. Und ich hoffe, dass dieses Wort auch in deiner Ehe, lieber junger Bruder, liebe junge Schwester, noch seine Gültigkeit hat. Ich denke jetzt nicht in erster Linie an das Körperliche. Liebe sucht das Wohl des anderen. Ist das noch so? Nun, wir haben gefunden, dass Isaak 40 Jahre alt war, als er seine Rebekka bekam. Und Vater Abraham wird dem Isaak sehr viel erzählt haben, wie ich denke, von dem, was Gott verheißen hat und was nun gleichsam auf ihm, dem Isaak, ruhte. Der Same, den Gott verheißen hat, sollte über Isaak weitergehen, um später ein großes Volk zu werden. Diese Rebekka, die der Knecht dort aus Ur auf dieser langen Reise bis nach Kanaan brachte, bis zu dem Isaak, ist steril. Gottes Wort sagt es ausdrücklich, dass die Rebekka unfruchtbar war. Wir wissen heute, dass Unfruchtbarkeit in der Ehe nicht immer nur ein Problem der Frau ist, sondern häufig auch ein Problem des Mannes. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Gottes Wort sagt ausdrücklich, es ist Rebekka, die unfruchtbar ist. Darf ich jetzt mal bitten, uns an den Platz von dem Isaak zu versetzen? Von seinem Vater hat er gehört, du hast alle Verheißungen, die Gott mir gegeben hat. Und in dir soll ein großes Volk entstehen. Aber Rebekka ist unfruchtbar. Was jetzt? Hat der Knecht sich doch vertan? Hat er die falsche Frau gebracht? O Isaak fällt nicht in den Fehler seines Vaters. Er nimmt sich keine Hagar. Was tut er? Gegen Gott rebellieren? Nein. Wir haben gelesen, und Isaak bat Jehova für seine Frau. Oh, das freut mich. Da ist aktive Liebe des Isaak zu seiner Frau Rebekka. Sie bekommt kein Kind. Und Gott hatte doch verheißen, es soll eine große Nation aus ihm hervorgehen. Wie soll das gehen? Wie schon gesagt, er rebelliert nicht gegen Gott. Er wird nicht bitter gegen seine Frau, sondern er tut eines. Er geht zu seinem Gott und er bittet für seine Frau. Lieber Bruder, liebe Schwester, haben wir ein persönliches Gebetsleben? Ich spreche jetzt auch die Ehepaare an. Jeder Mann und Frau hat ein persönliches Gebetsleben nötig in der Ehe. Wir werden finden, dass Rebekka auch betet. Und zwar, als sie schwanger geworden war, wir werden das gleich ja noch ein wenig beleuchten, da stießen sich die Kinder in ihrem Leib, sie versteht es nicht, sie geht zu ihrem Gott und fragt, was soll das, was ist da los? Und Gott, er gibt Antwort. Die beiden haben ein persönliches Gebetsleben. Was ich hier eigentlich ein wenig vermisse, das ist das gemeinsame Gebet. Jeder hat für sich gebetet und das ist gut. Jeder hat eine Antwort von Gott bekommen und Gott ist gnädig. Denn wir lesen hier in diesem Abschnitt, Jehova ließ sich von ihm erbitten. Oh, ich habe mir dieses Wort unterstrichen, darfst du dir auch unterstreichen. Wenn es dann Nöte gibt in deiner Familie, wenn es Nöte gibt mit der Frau, ja, Krankheit, seelische Probleme. Ihr Lieben, dann dürfen wir eines tun. Wir dürfen zu unserem Herrn gehen, zu unserem Gott und Vater und ihm unser Herz öffnen und ihm sagen, was uns Not macht. Das Gebet Isaaks wurde nicht gleich morgen erfüllt. Es wurde auch nicht in einer Woche erfüllt. Es wurde auch nicht in einem Monat erfüllt. Es wurde auch nicht in einem Jahr erfüllt. Der Glaube des Isaaks wird geprüft, so wie auch der Glaube seines Vaters Abraham geprüft worden war. Und lieber Bruder, lieber Schwester, auch dein Glaube wird geprüft und der meine. Und wie oft muss ich feststellen, oh, was habe ich doch einen kleinen Glauben. Wie traue ich Gott so wenig zu? Wie nehme ich ihn viel zu wenig beim Wort? Isaak muss warten, 20 Jahre lang. Er wird 60, bis die Kinder geboren worden sind. So fast 19 Jahre musste er warten, bis Gott eine Antwort gab auf sein Gebet. Und nun möchte ich uns, die wir vielleicht in Nöten, in Schwierigkeiten stehen, ermuntern, nicht nachzulassen, erstens im Gebet, nicht nachzulassen im Vertrauen darauf, dass Gott sich erbitten lässt. Vielleicht löst er dein, mein, unser Problem ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Die Rebekka hat keine Zwillinge erwartet, der Isaak auch nicht, aber Gott hat sie ihnen gegeben. Vielleicht erwartest du in einer ganz bestimmten Richtung, dass Gott dir antwortet. Es kann sein, er antwortet auf eine andere Art und Weise, aber er wird eine Antwort für dich in deinem Herzen haben. Er lässt sich erbitten. Nur noch einmal, lieber Bruder, jung verheiratet, länger verheiratet, lange verheiratet, beten wir für unsere Frauen. Auch wenn es ihnen gut geht. Nicht nur, wenn sie krank sind. Ja, müssen wir denn dann dafür sie beten? Wenn alles okay ist, alles im grünen Bereich ist, müssen wir dann für sie beten? Ja! Haben sie Kinder aufzuerziehen, die Mütter zu Hause, der Vater den ganzen Tag im Beruf? Ihr Lieben, dann brauchen unsere Frauen, eure Gebete. Haben sie keine Kinder? Auch das kommt vor. Braucht sie auch dein Gebet. Es ist nicht leicht, vielleicht alleine zu Hause zu sein und zu sehen, wie andere Kinder bekommen. Aber man selbst, man sehnt sich nach Kindern, aber der Herr schenkt keine. Er hat uns auch keine gegeben. Wir haben uns nach Kindern schon gesehnt. Aber ihr Lieben, ich weiß heute warum. Und ich bin ihm dankbar. Ich hätte nie die 20 Jahre in Kamerun mit meiner Frau arbeiten können, so wie wir haben arbeiten dürfen durch seine Gnade. Ich hätte sie nie mitnehmen können in das hinterletzte Urwalddorf, wo die Kinder noch niemals einen weißen Menschen gesehen hatten. Und dann durfte meine Frau mitkommen zu den Schwestern. Ihr Lieben, das ist sehr viel wert in einem Werk für den Herrn, dass auch die Schwestern untereinander sich austauschen können, sich stärken können, sich aussprechen können einfach einmal. Die Schwestern kommen nicht zu einem Bruder mit ihren intimen Problemen, aber sie kommen schon zu einer Schwester, zu einer Frau. Ich bin ihm heute dankbar. Aber, ihr Lieben, unsere Frauen brauchen unsere Gebete. Das ist nicht immer einfach, am Montag die ganzen Hemden und Socken und Taschentücher und alles, was dazugehört, vom Wochenende in die Waschmaschine hinein und die wäscht dann ja und irgendwann ist es fertig, alles raus und dann trocknen und bügeln und wieder in den Schrank hinein und so geht das. Woche für Woche, nicht? Oder? Sie brauchen schon mal unser Gebet. Sie brauchen vielleicht auch mal ein Danke. Ich habe neulich so für mich gedacht, meine Frau sitzt da, tut mir ein bisschen peinlich, wenn ich das so sagen muss. Ich habe neulich mal gedacht, du bist ein Flegel. Deine Frau legt dir deine Wäsche dahin, die du anziehen musst, immer frisch und sauber und ordentlich. Hast dir eigentlich noch niemand richtig Danke dafür gesagt. Sollten wir tun. Und Geschwister, eine gut funktionierende Ehe besteht nicht nur, ich sage es jetzt einmal ganz offen, im Bett, dass es da funktioniert. Das muss einfach auch in den Seelen harmonieren und funktionieren. Und dafür brauchen wir das Gebet. Das persönliche Gebet bitte nicht vernachlässigen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass eine gute Anzahl unserer kaputten Ehen, die wir beweinen, nicht kaputt gegangen wären, hätte es Gebet gegeben. Wie ist es möglich, dass jemand 8 Jahre miteinander lebt und sie haben nie zusammen die Knie gebeugt, nie. Ich sage nicht, dass eine Frau unbedingt beten muss in der Gemeinschaft mit ihrem Mann. Sie kann es, das muss jeder sich persönlich mit dem Herrn abmachen. Aber wir brauchen dieses gemeinschaftliche Gebet auf den Knien. Das ist unsagbar wichtig. Wenn es mit meiner Frau und mir mal nicht stimmt, wenn da mal sich Hochspannungen aufgeladen haben, ihr Lieben, dann gibt es Probleme, wenn ich auf den Knien bin. Verstehst du? Und ich bin so ein Typ, der kann nicht so schnell kommen und sagen, du, das tut mir leid. Das muss ich bekennen. Aber wenn wir dann nicht aufhören, doch auf die Knie zu gehen und dem Herrn Jesus das zu bekennen, was es da an Hochspannung gibt, ihr Lieben, dann wird die auch mal wieder auf normale Spannung zurückgehen. Dann hat man sich wieder lieb. Pflegst du das persönliche Gebet? Pflegen wir das gemeinschaftliche Gebet? Beten wir Männer für unsere Frauen? Sie haben es nötig. Und wenn es ganz konkrete Probleme gibt, ihr Lieben, Gott antwortet nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Vielleicht bist du in einer Testphase deines Glaubens. Ich bitte dich, halte still. Er tut es nicht, um dich zu quälen. Ich kenne sein Ziel nicht mit dir, aber er kennt es. Und er wird mit dir, mit mir, mit uns an sein Ziel kommen. Lasst es uns ihm nicht unnötig schwer machen. Isaak bat Jehova für seine Frau, weil sie unfruchtbar war, und Jehova ließ sich von ihm erbitten. In diesem Gebet auch ist der Jakob genau in dem Willen Gottes. Er soll Nachwuchs bekommen. Er soll, Entschuldigung, der Isaak, genau in dem Gedanken Gottes. Er soll, aber sein Glaube wird getestet. Darf ich auch mal so sagen, auch sein Gebetsleben. Wir geben oft schnell auf. Aber 20 Jahre, hat er 20 Jahre für sie gebetet? Ich nehme schon an, dass es eine lange Zeit war. Gott lässt sich erbitten. Seine Frau wird schwanger. Die Kinder stoßen sich in ihr. Und das Wort, ich habe das nachgeschaut in meinem Bibelprogramm, in meinem Computer. Das bedeutet auch, dass es ein Zerstoßen ist. Da gab es in den Mutterleib einiges an Konflikt wohl. Es war nicht nur ein normales, sich bewegendes Fötus, sondern da gab es wohl schon Konflikt, wie man aus diesem Wort auch entnehmen kann. Und Rebekka versteht es nicht. Sie geht nun hin und befragt ihren Gott. Und dann erfährt sie, 2 Nationen sind in deinem Leib und 2 Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Inneren. und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sie hat nicht umsonst gebetet, die Rebekka. Sie empfängt eine Antwort und, ihr Lieben, ein Bruder hat es einmal so formuliert, dieses Stoßen da im Leib, dieses Fragen, wozu bin ich dann da, hätte wohl damit zu tun, dass es Zwillinge waren. Er meinte es so, zuerst gar kein Kind und das war eine Not und jetzt zu viel und das sei auch eine Not gewesen. Ich weiß es nicht, ich glaube es eigentlich nicht. Die meisten Ausleger sehen in dem, was dort im Mutterleib der Rebekka stattfand, schon eine gewisse Rivalität zwischen den beiden Kindern. Aber der Bruder hat doch nicht so ganz Unrecht. So kann es sein, dass es eine Not ist, zunächst keine Kinder zu haben. Und dann kann es auch eine Not werden, wenn es zu viele gibt. Wenn wir meinen, es wären zu viele. Heute haben wir viele, viele Möglichkeiten. Aber sind wir noch so ausgerichtet, dass wir fragen, was wir zu tun haben? Dass wir auch mit der Not von zu viel Kindern zu dem Herrn gehen und ihm um Weisheit erbitten? Er lässt sich auch in diese Richtung hin erbitten, um eine Antwort zu geben. Die Tage werden erfüllt, die Zwillinge kommen aus Rebekka, sie werden geboren, der Erste, der kommt heraus rötlich am ganzen Leib wie ein heerner Mantel. Man gibt ihm den Namen Esau und dann kommt sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus und man gab ihm den Namen Jakob und in der Anmerkung heißt es Fersenhalter, Überlister. Diese beiden von ein und demselben Vater gezeugt, von ein und derselben Mutter in das Leben hineingeboren, können nicht unterschiedlicher sein, als sie es sind. Ich möchte noch mal einen kleinen Sprung zurückgehen, erlaubt mir das noch, um eine praktische Anwendung zu machen. Der Isaak, haben wir gesehen, ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Rebekka darf ein Bild der Versammlung sein. Aber ich möchte jetzt einfach Rebekka einmal als eine einfache, gläubige Person sehen, die zu dem Herrn Jesus gekommen ist. Du und ich, als wir zum Glauben kamen, hatten die Freude, vom Herrn Jesus sich geliebt zu wissen, die Sünden vergeben zu bekommen. Und wie war unser Herz glücklich, wie haben wir gesungen, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch singt. Wir früher als junge Leute haben das sehr oft und sehr häufig gesungen. Und ihr Lieben, wir haben das auch so gemeint. Ich muss gestehen, ich habe es wirklich so gemeint, dass es herrlich ist, mit dem Herrn Jesus zu gehen, so im ersten Glück des Errettetseins, des Bewusstseins, meine Sünden sind vergeben. Ja, das ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Und plötzlich, nach einer gewissen Zeit in unserem Glaubensleben, habe ich feststellen müssen, diese Freude ist eigentlich nicht mehr so da. Ich habe nicht mehr Traktate bei mir. Ich verteile sie kaum noch. Ich spreche kaum noch mit jemandem über den Herrn Jesus und das Heil. Ihr Lieben, ich stellte fest, um jetzt hier mit diesen Worten zu sprechen, ich bin unfruchtbar geworden für ihn. Ich habe mich vielleicht nur noch um mich selbst gedreht. Dann darf ich eines wissen. Der wahre Isaak betet für mich. Der Herr Jesus droben hat die Hände erhoben und nicht einen Augenblick lässt er mich aus dem Auge. Oh, ich bin so dankbar, dass seine Gnade mich nicht nur errettet hat, sondern dass seine Gnade mich auch Tag für Tag geführt hat. Und wo ich zurückgeblieben bin, hat seine Gnade mich gefunden und hat mich wieder zu sich gezogen. Und wir dürfen es ihm auch sagen, ihr Lieben, und ihm offen bekennen, Herr Jesus, mein Glaubensleben ist nicht mehr so, wie es einmal war. Ich liebe meinen Computer mehr als deine Bibel, als dein Wort. Ich verbringe mehr Zeit vor diesem Apparat als hinter dem geöffneten Wort Gottes. Herr Jesus, Ich muss es dir bekennen, mein geistliches Leben ist nicht mehr so frisch und ist nicht mehr fruchtbar für dich und den Vater. Ich habe Hobbys. Ich habe nichts gegen Hobbys. Aber wenn sie die ganze Zeit wegnehmen, wenn wir keine Zeit mehr haben zum Lesen von Gottes Wort, zum persönlichen Gebet und auch gemeinschaftlichem Gebet in der Familie, ihr Lieben, dann ist es Zeit, es zu bekennen. Herr Jesus, es sieht mit meinem geistlichen Leben unfruchtbar aus. Sonntags morgens, wenn wir zusammenkommen, um deinen Tod zu verkündigen, mein Herz ist kalt. Ich schlage zwar mal ein Lied vor, vielleicht spreche ich auch noch ein Gebet, aber in Wahrheit sind es leere Worthülsen, die ich sage. Die habe ich mir angelernt, diese Worte. Die anderen merken es vielleicht nicht. Aber Herr Jesus, es stimmt in meinem geistlichen Leben nicht mehr. Ihr Lieben, lasst es uns ihm doch offen bekennen. Ein junger Bruder sagte mir einmal, in der Versammlung muss man heucheln. Was ist das denn? Wie kommst du da drauf? Ja, wenn ich einem Bruder sage, mir geht's nicht gut geistlich, dann guckt er mich an, als ob ich schon ein Fall für einen Ausschluss wäre. Na, ihr Lieben, ich habe nicht immer eine geistliche Höhe. Ich auch nicht. Und du auch nicht. Aber wir sind doch kaum in der Lage, uns das einmal auch zu sagen. Du musst die Freude am Herrn abhanden bekommen. Die Arbeit, die Not, die Probleme, der Kampf um den Arbeitsplatz. Oh, ich hörte irgendwo, wo es viele junge Brüder gab. Es ist kaum jemand da, der sich irgendwie am Dienst beteiligt. Warum denn nicht? Sie sind alle 110% in ihrer Arbeit verankert. Wenn nicht, können sie gehen. Das ist unsere Situation. Geistlich frisch zu bleiben, bedarf tagtäglicher neuer Übung, auf den Knien zu sein, aus Gottes Wort zu lesen. Und dann haben wir noch eine Entdeckung gemacht. So wie Rebekka. Es gab Kampf. Ganz am Anfang waren wir glücklich. Der Jesus hat unsere Sünden gesühnt. Oh, ich weiß noch gut, wie das so wie eine Last von mir abfiel, als mir das so bewusst war. Ich bin sicher, als Kind habe ich mich schon einige Male bekehrt. Vielleicht war es das erste Mal schon genug für den Himmel. Aber später, als ich dann ein bisschen mehr denken konnte, habe ich das nochmal so bewusst getan. Auch einige Male, muss ich gestehen. Aber irgendwann war es mir dann ganz klar, ich bin sein. Er hat mich angenommen. Oh, wie habe ich oft an ihn denken müssen. Habe über sein Wort nachgedacht, auch im Bett, und konnte dann nicht mehr schlafen. Weil einfach mein Herz so voller Freude war. Vergangenheit? Nein, es darf auch Gegenwart sein. Möge es mir und dir neu schenken. Aber auf einmal entdeckte ich, es gab Kampf. Kampf in mir. Da ist das Fleisch, das ein perfekter Partner der Sünde ist. Da ist das neue Leben, was nichts mit der Sünde zu tun hat. Und ich mache es mal bildlich, die beiden knallen aufeinander. Und dann gibt es Kampf. Kennst du? Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich bin der Einzige. Ich habe noch nie gehört, dass jemand das auch hat. Oh, ich kenne viele liebe junge Geschwister, die sich so schlecht fühlen, weil dieser Kampf da ist. Sie verlieren. Ich wollte es nicht tun. Und doch ist es wieder passiert. Sie bekennen, der Herr vergibt, aber die Freude geht immer ein bisschen weiter runter. Und dann stecken wir voll in Römer 7. Das ist aber nicht unser Thema heute Abend. Aber dieser Kampf, der in uns ist, dass die Sünde uns immer wieder verführen will, die keine Macht mehr über uns zu haben braucht, weil wir mit Christus gestorben sind, und doch will sie immer wieder nach vorne kommen. Und mein Fleisch ist so gerne bereit. Da sitze ich vor meinem PC, nicht, und bin online, und dann blinkt es da, Eros. Und da, ihr Lieben, so viele Angebote von schmutzigen Internetseiten, die es gibt, die können wir, glaube ich, gar nicht alle zählen. Und da sitzt man dann allein in seinem Büro, nicht? Ganz alleine. Ist niemand da. Vater und Mutter kommen nicht in mein Zimmer. ich muss auch für mich selber sprechen. Da kommt dann keiner und dann ist man im Internet. Dann klickt man an die falsche Seite. Dann sieht man das, was die Lust an einem weckt. Und was dann passiert, brauche ich alles nicht zu sagen. Dann hat man wieder verloren. Sind die alle so? Bin ich nur nicht so? Vielleicht sitzt du heute Abend hier und denkst, das passiert nur dir. Nein, es passiert auch anderen. Und dann müssen wir aufrichtig das bekennen. Und dann wird es vergeben. Und dann so weitermachen. Pornoseite angucken, sündigen, bekennen. Muss das so ein Kreislauf werden? Nein, muss es nicht. Nein, muss es nicht. Sag dem Herrn Jesus, wo dein Problem ist. Sag es ihm offen. Nenne die Dinge beim Namen. Und dann, wenn du wieder alleine bist und wenn dann wieder die Maus auf einen Klick wartet, auf der falschen Seite, dann denk an den Herrn Jesus. Dann denke an das Kreuz. Es hat mir viel geholfen. Und dann, ihr Lieben, wenn wir das üben, dann brauchen wir nicht immer Verlierer sein. Nein, dann dürfen wir auch auf der Seite des Siegers stehen und nicht immer auf der Seite. Ja, es ist mal wieder passiert. Aber dazu brauchen wir wirkliches, persönliches Leben mit dem Herrn Jesus. Jeden Tag neu. Oh, ihr Lieben, der Sonntag reicht nicht für die ganze Woche. Nein, er reicht bis Montagmorgen. Und dann hoffe ich, dass du am Montagmorgen aufgestanden bist, rechtzeitig. Den Wecker nicht einen oben drauf gegeben und nochmal umdrehen. Und dann warten, bis die Mutter kommt. Und dann immer nochmal 5 Minuten. Und dann ist gerade noch Zeit für eine Tasse Kaffee. Und dann drückt die Mutter schnell noch die Aktentasche in die Hand und dann geht's ab. Man kann ja auch im Auto beten, nicht? Oh, ich würde lieber vorher beten. Im Auto ist gefährlich, du. Bete lieber vorher. Nimm dir vorher Zeit. Für die Versuchungen des Tages, die kommen, sei gewappnet, indem du am Morgen bei dem Herrn Jesus warst. Nun, das lag mir doch noch auf dem Herzen, das zu sagen. 2 Kinder kommen zur Welt, die nicht unterschiedlicher sein könnten. O Geschwister, 2 Linien zeichnen sich dort ab. Einmal die Linie des Unglaubens und einmal die Linie des Glaubens. Und was so tragisch ist, wenn ich das jetzt wieder so einmal auf uns, für uns benutzen möchte. Das sind Zwillinge, die den gleichen Vater, die gleiche Mutter haben, die zumindest am Anfang sicherlich die gleiche Erziehung, die gleiche Liebe der Eltern auch verspürten. Und der eine geht ewig verloren und der andere aus Gnaden gerettet, obwohl er nicht besser war. Ihr Lieben, war Esau schlechter als Jakob? Gott nennt ihn einen Gottlosen. Ja, aber so ganz am Anfang in seinem Leben, war er da schlechter? Liebe gläubige junge Freunde, du sitzt auf der gleichen Versammlungsbank wie dein Bruder oder deine Schwester. Sie haben schon den Herrn Jesus angenommen, du aber nicht. Was wäre, wenn? Da ist in Salzgitter eine junge Schwester, 16 Jahre, steht mit ihrem Fahrrad an der Fußgängerampel. Die Polizei hat es rekonstruieren können. Sie hat auf den grünen Knopf gedrückt, um grün zu bekommen. Ihre Fingerabdrücke waren darauf zu finden. Und dann geht sie los mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Dann kommt ein 19-Jähriger und fährt sie um. Und sie fliegt 40 Meter durch die Luft und ist nicht mehr. Was wäre, wenn? Möchtest du nicht ernst machen? Er wartet auf dich. Dass du auf der gleichen Versammlungsbank bist, die gleichen Bibelstellen zu Hause hörst, die dein Vater liest, die gleichen Kalenderzettel, in der Versammlung die gleichen Predigten. Das bringt dich noch nicht in Sicherheit.
Dass in die Versammlung kommen ist sicher und in Zusammenkünfte zu kommen, sicherlich ein großer Segen. Aber das macht aus dir noch keinen Gläubigen, wenn du nicht ernst machst und wirklich aufrichtig zu dem Herrn Jesus kommst. Ein lieber Bruder in Kamerun, der das Wort predigte und als Evangelist auch eine Gabe hatte, der sagte einmal so schön: Das Holz im Wasser wird nicht zu einem Krokodil. Moderner ausgedrückt für unsere Zeit: Du wirst kein Auto, wenn du in die Garage gehst. So wirst du nicht Christ, wenn du nur in die Versammlung kommst. Du musst es persönlich ernst nehmen. Du musst von Neuem geboren werden. Bist du das schon? Der Esau ist ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes, Jakob aber ein Sanfter, der in den Zelten blieb. Und wenn ich zu wählen hätte, ich hätte viel Sympathie für den Esau. Ich finde es gut, dieser valide Mann, dieser Mann, der rausgeht, auf die Felder geht, in die Wälder geht, in die Wüste geht, der da jagt, der draußen schläft unter dem Sternenhimmel, der weiß, wie er Tiere zu erlegen hat. Ich finde das ist ein Mann. Ich sag's mal mit unseren Worten, die wir heute benutzen im Deutsch. Das ist ein Macho. Das ist einer, der wirklich was bewegen kann. Und der Jakob, das ist so ein Muttersöhnchen, könnte ich mir eigentlich fast vorstellen. Der sitzt lieber so zu Hause und der kocht lieber, während der Esau viel lieber draußen das Wild erlegt, sitzt der Jakob zu Hause und macht da ein Linsengericht. Diese beiden, so unterschiedlich wie sie sind, haben die gleichen Eltern. Und dann lesen wir etwas ganz Trauriges. Und Isaak hatte Esau lieb. Wie gesagt, ich kann es irgendwo verstehen. Denn Wildbret war nach seinem Munde. Rebekka hatte Jakob lieb. Und das kann ich auch verstehen. Wie mag sich die Mutter gefreut haben, dass dieser Jakob so zu Hause war, dass er sicherlich ihr auch mal zur Hand ging. Das war ein umgängliches Kind, ein Kind, das keine großen Probleme zu machen schien. Aber hier hat sich etwas Fatales in die Ehe von Isaak und Rebekka geschlichen. Und sie sind sich dieses Giftes noch gar nicht bewusst, wie ich glaube. Was ist das Gift? Da liebt ein Elternteil ein Kind mehr als das andere. Der Vater liebt den Esau, die Mutter liebt den Jakob. Ihr Lieben, dann ist in einer Ehe, wo es eine Einheit geben sollte, in einer Familie auch, zwei Gruppen. Welch ein Schaden daraus entsteht, werden wir noch sehen. Er ist fatal. Ich habe keine Kinder. Deswegen möchte ich zur Erziehung auch nicht viel sagen. Man sagt zwar, dass die Unverheirateten die besten Eheberater seien und die keine Kinder hätten, die besten Erzieher. Zu denen möchte ich mich nicht zählen, aber ich möchte schon sagen, das, was wir hier finden, ihr Lieben, ist geschrieben zur Unterweisung für uns heute, ganz aktuell. Ja, 2005 ist es genauso wichtig, darüber nachzudenken, wie es damals wichtig gewesen wäre, zwischen Vater Isaak und Mutter Rebekka, dass sie sagen am Abend, hör mal zu, wir haben Lieblinge, das kann so nicht gut gehen. Das wird uns Probleme bereiten. Isaak oder Rebekka. Wir müssen aufpassen. Wir müssen unsere Liebe beiden Kindern gleich zukommen lassen. Aber der Isaak, der liebte Wildbret. Der liebte was Deftiges. Und deswegen war seine Liebe an den Esau gebunden. Es ist fatal, wenn der Bauch die Liebe bestimmt. Nicht umsonst spricht Gottes Wort davon, es trifft nicht auf Isaak zu. Aber wir müssen uns das schon deutlich machen. Nicht umsonst spricht Gottes Wort auch von denen, deren Gott der Bauch ist. Geschwister, da nur eine praktische Bemerkung. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch im Siegerland ist, aber bei uns, wenn da Feste gefeiert werden, ich fühle mich immer fremd. Der eine muss den anderen toppen. Der hatte auf der Silberhochzeit das. Dann kannst du sicher sein, der Nächste wird bemüht sein, noch mehr auf den Tisch zu bringen. Muss es sein. Regiert das hier oder das? Nein. Lieben, lasst uns doch da auch nüchtern und vernünftig sein. Einfach auch mal den Mut haben, das nicht mitzumachen. Bescheiden. Der Herr wird es segnen. Und es gibt viele, viele, die uns beobachten und die sich manches Mal fragen, ob das wohl noch alles so okay ist. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ihr kennt Schrimps, diese Krabben. Die schmecken gut. Aber wenn man die nur dann isst oder nur ganz besonders dann isst, wenn die vorher einige Stunden im Wein herumgeschwommen haben, lebend, Lieben, dann stimmt doch was nicht mehr. Dann haben wir das Maß verloren. Und möge der Herr schenken, dass wir dann nüchtern sind, dass nicht der Bauch unsere Entscheidungen, unsere Sympathien, unsere Liebe gar bestimmt. Diese Liebe, die der Vater zu Esau hat und die Mutter zu Jakob, wird Riesenprobleme mit sich bringen. Ihr lieben Eltern, ich möchte euch bitten, so der Herr euch die Gnade schenkt und er will sie euch schenken, macht keine Unterschiede zwischen euren Kindern. Wenn auch der eine dir vielleicht mehr liegt als der andere, habe sie alle lieb. Damit niemand einmal sagen kann, Papa hat mich mehr geliebt als Mama oder umgekehrt. Es wäre zum Schaden für das Kind und zum Schaden für die Eltern. Wieder kommt Esau zurück von seiner Jagd. Er hat Hunger und dann gibt es etwas zu essen. Denn der Jakob, der bei den Zelten geblieben war, hatte da ein Gericht Linsen und der Esau hat Hunger. Und wenn einer Hunger hat, dann will er etwas essen. Und dann kommt jetzt dieser Duft des Gerichtes in seine Nase und dann bittet er den Jakob, verkaufe mir heute dein lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Ach, wie schön, wenn jetzt der Jakob gesagt hätte, komm her, Bruder, setz dich hin, hier hast du einen Teller. Aber dieser Überlister, der hat etwas davon gehört. Der Ältere soll den Jüngeren dienen. Und jetzt sieht er eine gute Gelegenheit, um Gott ein wenig nachzuhelfen in seinem Plan. Er bietet jetzt ein Gericht an, aber auf der anderen Seite möchte er etwas dafür haben. Kein Geld. Nein, er möchte das Erstgeburtsrecht. Verkaufe heute dein Erstgeburtsrecht. Es gab noch kein Gesetz Moses, wo alles genau vorgeschrieben war, wie und was mit dem Erstgeborenen geschehen sollte. Aber schon zu der damaligen Zeit war ein besonderer Segen mit dem Erstgeborenen verbunden, der dann auch in die Geschlechtsregister eingetragen wurde und so weiter. Ihr Lieben, der Esau, jetzt merken wir, dass er ein Ungöttlicher ist, antwortet, siehe, ich gehe hin zu sterben, wozu mir das Erstgeburtsrecht? Ja, das ist doch genau die Sprache der Ungläubigen heute. Lasst uns essen und trinken, 1. Korinther 15, denn morgen sind wir tot. Das ist doch genau das, was wir heute aktuell immer wieder finden. Wir wollen heute genießen. Wir wollen heute leben, was einmal sein wird. Wir werden irgendwann 2 Meter unter der Erde sein und dann ist alles aus. Ist es nicht? Ist jemand hier, der das glaubt? Da muss ich dir sagen, da ist nichts zu Ende. Wohl für deinen Körper im Augenblick, aber nicht für deine Seele. Bist du noch nicht errettet, gehst du an einen Ort, der furchtbar ist. Mit 2 Meter unter der Erde ist nicht Schluss. Bitte, bitte, geh heute Abend nicht ins Bett, bevor du nicht deine Knie gebeugt hast und dem Herrn Jesus die Sünden deines Lebens gebracht hast. Komm zu ihm, er wartet auf dich. Dieser ungöttliche Esau, Hebräer 12 sagt es uns, dass er ein Ungöttlicher ist. Den interessiert das nicht, das Erstgeburtsrecht. Was habe ich davon? Ich sterbe ja sowieso irgendwann mal. Oder ich bin dabei zu sterben, meint er das? Nein. Siehe, ich gehe hin zu sterben, wozu mir das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach, schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. So endet dieses Kapitel. Traurig. Dieser Mann hat kein Empfinden für den Segen und für alles das, was mit dem Erstgeburtsrecht in Verbindung steht. Ich möchte jetzt eine geistliche Anwendung machen. In unserer materialistischen Zeit, in der Zeit der Multimedien, sagen uns da göttliche Dinge noch etwas? Oder verachten wir sie? Sind nicht so wichtig, kann später kommen. Denkst du so, lieber junger Freund? Oh, ich bitte dich, überlege gut. Du verlierst viel und gewinnst nichts mit dieser Haltung.